Du hörst Radio Frei, das freie Radio in Erfurt.
Radio Frei. Radio Frei.
Schönen guten Tag, willkommen bei Nia nackt im Aquarium, die Frauenredaktion hier bei Radio Frei. Und heute bereits zum dritten Mal begrüße ich eine Gästin hier im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Die Stimme kommt euch wahrscheinlich vertraut vor. Ja. Ich freue mich auch, dass du da bist und wir können uns ja mal immer so Namen ausdenken für jedes Mal, ne?
Finde ich eigentlich auch lustig.
Im Rahmen der Diversität. Ja, mal schauen, was uns heute dafür ein Name einfällt. So ist es auch mit dem Sendungsnamen. Also grundlegend ist es so, dass wer uns regelmäßiger hört, weiß ja, dass es eher eine Interviewsendung ist, dass es vor allem um Prozess geht, dass es um dieses Miteinander sprechen über feministische Themen oder etwas, was so einen Anklang oder einen Anhauch hat von Feminismus, weil Feminismen sind einfach so unterschiedlich. Und im Vorfeld der Sendung haben wir überlegt, worüber möchten wir heute weitersprechen, weil im Grunde genommen ist es ja so ein bisschen wie so ein intergenerationaler Dialog.
Ja.
Du bist praktisch meine Töchtergeneration und wahrscheinlich deine Muttergeneration. Und genau, und wir haben überlegt, was beschäftigt uns gerade so, auch im Nachklang nach dem 8. März. Gab es Veranstaltungen, gab es Dinge, die uns bewegt haben? Und eins, worauf ich in dieser Sendung gerne kommen möchte, jetzt direkt zum Anfang, ist, dass es in Erfurt eine ziemlich großartige Ausstellung gibt, die noch bis zum, Moment, ich schaue, bis zum 31. Mai, Women in the Dark, Aufruhr des Schweigens von Franziska Gräber in der Kunsthalle in Erfurt ist. Darüber würde ich gern sprechen. Dann sprechen wir über Mütter, Töchter, Generationen, Verhältnisse, oder?
Ja, so ein bisschen. Was für Beziehungen haben uns geprägt? Was für Beziehungen wurden uns vorgelebt? Und dann wollen wir darüber ein bisschen zum neuen Buch auch von Eva von Redeker kommen, was du angefangen hast zu lesen oder fast fertig hast, dieser Drang nach Härte. Und ich hatte auch in einem Uniseminar mal Texte von ihr gelesen, wo es über den Körper der Gesellschaft geht und wie Eigentum hergestellt wird und Besitz. Und über diesen kleinen Exkurs können wir dann eigentlich wieder einen guten runden Bogen machen zu, was für eine Rolle spielen Beziehungen, um vielleicht für alle Leute eine ein bisschen emanzipatorischere Gesellschaft zu schaffen, wo es allen besser geht.
Genau, Eva von Redeker ist ja eine Philosophin, die also mich auch schon länger begleitet. Und eines ihrer Bücher, was dazwischen war, zwischen dem, was du gelesen hast und was ich jetzt lese, war ein Essay zu Bleibefreiheit. Und das war so in der Corona-Zeit, glaube ich, entstanden. Und da ging es schon auch um diese Perspektiven von, wie kann diese Welt, wie ist es auch möglich, eine Perspektive zu entwickeln, von bleiben zu können, jenseits von Klimakatastrophen, Krieg, Vertreibung, Flucht und was das auch für eine luxuriöse Perspektive ist und von der aus zu denken. Das hat mich auch sehr berührt. Genau. Ein anderer Punkt noch, einfach nur als Buchhinweis. Es gab eine Veranstaltung im Anschluss an die Frauen feministischen Kampftage, die hieß Das Patriarchat im Uterus und da hat Alicia Bayer, die Autorin, Gynäkologin, dieses Buch gelesen, vorgestellt in der Brennnessel. Und ist meine absolute Leseempfehlung, wer sich nochmal intensiver mit dem 218 beschäftigen möchte, mit dem Thema Selbstbestimmung und zum Thema reproduktive Rechte. Wie ist es überhaupt gekommen? Also sowohl ein historischer Abriss als auch eine gynäkologische Perspektive darauf. Und wie ist es möglich, auch für Gynäkologinnen überhaupt zu lernen, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Das ist ja ein ganz großes Dilemma, dass es nicht unterrichtet wird oder nur sehr spärlich unterrichtet wird. Und das, was mir auch immer sehr bewusst geworden ist, dass wir jetzt in einer Zeit leben, gerade hier im Osten, wo wir zwar im Moment noch relativ gut versorgt sind mit den Möglichkeiten für Abtreibung für Frauen, dass das aber tatsächlich auch Gynäkologen, Gynäkologinnen sind, die jetzt sukzessive in Rente gehen. Das heißt, wir haben nicht die Schwierigkeiten wie in Bayern zum Beispiel, wo eine Hausärztin 3/4 aller Schwangerschaftsabbrüche in Bayern begleitet. Aber wir müssen aufpassen, da zumal die AfD da ja auch dran sägt an diesem Thema. Und ein anderer Punkt, der mir in dem Zusammenhang so gekommen ist im Rahmen dieser Lesung, und da war Annika dabei, Annika Wanierke, die viel mit uns Sendung gemacht hat hier in den letzten 2 Jahren, die ist jetzt Präsidentin vom Deutschen Hebammenverband, die auch nochmal gesagt hat, es wäre doch einfach eine super Chance, Hebammen in die Begleitung von Schwangerschaftsabbrüchen mit einzubeziehen, für die Nachsorge auch. Und das fand ich einfach so einen guten Hinweis drauf, weil ich dachte, ja, Frauen sind in diesen Lebenssituationen einfach häufig so alleingelassen. Und gerade wenn es ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch ist, ist es so wichtig, das einfach gut zu begleiten. Und das gehört nun mal einfach in kompetente Hände. Das war also ein sehr, sehr guter Ausflug, also Das Patriarchat im Uterus von Alicia Bayer. Ja. So, du hast Musik mitgebracht.
Ja, ich kann auch noch mal. Genau, ich würde als nächstes das Lied Dreams von Smerz anmachen. Da geht es ein bisschen darum, was man alles so tagsüber erlebt hat und wie man das neurobiologisch in seinem Gehirn dann nachts verarbeitet.
Ihr hört die Frauenredaktion heute im Gespräch zu aktuellen Veranstaltungen und aber auch zum größeren Sinnzusammenhängen, weil die versuchen wir natürlich immer zu finden aus feministischer Perspektive. Es wird heute in der Stunde noch um das neue Buch von Eva von Redeker gehen, dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Und jetzt möchte ich als erstes einen Ausstellungshinweis geben, und zwar vom ab seit dem 15. März bis zum 31. Mai gibt es in der Kunsthalle Erfurt die Ausstellung Women in the Dark, Aufruhr des Schweigens, eine Ausstellung, die mich sehr beeindruckt hat. Es ist ein internationales, transdisziplinäres und partizipatives Kunstprojekt der Schweizer Künstlerin Franziska Kreber. Das Projekt gibt es seit 10 Jahren und hat sich in 8 Kontinenten hat sich in 8 Ländern auf 4 Kontinenten entwickelt. Machen wir noch ein paar Kontinente mehr, auch nicht schlecht. In Zimbabwe ist es gestartet und vor 10 Jahren. Und es geht vor allem darum, zentral mit Frauen ins Gespräch zu kommen, ihre Lebenswirklichkeit, Realitäten von Gewalt, von Trauma in eine andere Sprache zu bringen, und zwar in eine Formsprache und über Installationen. Und das ist tatsächlich, was ich wahrgenommen habe, ein sehr partizipatives Projekt. Das heißt, die Frauen sind, die Protagonistinnen sind die Gestalterinnen des Raums. Also das heißt, hier ist die Installation so, dass die Frauen ihre Geschichten bzw. ihre Wünsche und Vorstellungen auf so weiße Hemden geschrieben haben, und daraus ist so eine begehbare Installation geworden, und das wurde in allen Ländern realisiert. Gleichzeitig kommen die Frauen auch in bestimmten Fotografien und Hörinstallationen zu Wort. Also das heißt, sie sind wirklich die Protagonistinnen. Es wird nicht Kunst über sie gemacht, sondern sie sind Teil dessen. Und das, was in der Vernissage nochmal so deutlich wurde, in der Rede auch von Franziska Kreber, ist, dass das einfach so eine gute Chance ist auch für ein posttraumatisches Wachstum. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, darüber zu sprechen, es gibt die Möglichkeit, das auf einer anderen Ebene umzusetzen, und das auch im Rahmen von einer Gemeinschaft. Und dann bekommt es noch die Würdigung dessen, dass es ein Teil der Welt wird. Und dann ist es gibt so eine begehbare Installation, die ist ziemlich groß in der Kunsthalle. Und dann gibt es noch eine rote Kugel, die sozusagen sinnbildlich ist für das Schweigen, also auch mit textilen Elementen. Und die nennt sich die schweigende Kugel, die nicht mehr schweigen will. Ein riesiges Ding. Und dann gibt es noch eine andere Installation, die mehr so diese Perspektive haben, würde ich sagen, wo man denkt, ah ja, da geht es mehr um häusliche Gewalt, aber es geht auch um sexualisierte Gewalt. Es geht praktisch um Gewalt gegen Frauen. Und realisiert wurde diese Ausstellung in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle des Landes Thüringen und der Beauftragten für die Gleichstellung von Frau und Mann des Freistaats Thüringen. So heißt das, wechselt immer alle ein paar Jahre die Bezeichnung. Dann die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt und natürlich den Kunstmuseen und der Kuratorin der Kunsthalle in Erfurt. Eine Ausstellung, die sich wirklich lohnt, um dieses Thema Gewalt gegen Frauen einfach auf einer anderen Ebene wahrzunehmen, zu würdigen und neu in sich auch zu verhandeln. Ich war sehr berührt. Hat lange in mir irgendwie nachgearbeitet, ja.
Ja, ich finde es voll interessant. Also würdest du sagen, es geht allgemein dann wirklich viel um, also das zentrale Thema ist Gewalt gegen Frauen, und würdest du eher sagen, ist es eine Ausstellung für Frauen, die, oder für Flinter, die allgemein unter dem Patriarchat leiden und vielleicht sich in Darstellungen oder so wiedererkennen? Oder würdest du auch sagen, es ist eine Ausstellung für Männer, damit sie mal nur einen kleinen Einblick in die Realität von vielen Frauen erhalten?
Ich würde sagen, es ist eine Ausstellung für alle tatsächlich, also weil es geht um Menschenrechte. Und es geht darum, einen inneren Resonanzraum zu öffnen und sich damit auseinanderzusetzen für, wie kann Leben auch anders sein, weil es geht auch um Wünsche. Es ist ein sehr traumasensibler Umgang mit Gewalt in dieser Ausstellung. Also das heißt, ich würde sagen, es braucht jetzt in dem Sinne keine Triggerwarnung, außer dass eine natürlich sehr aufpassen muss auf ihre eigenen Resonanzen. Und da drin, was ich auch ganz stark finde in dem Ganzen, ist, dass es so ein Akt der Solidarität ist, im Sinne von, entsteht ein ganz großer Dankbarkeitsraum.
Mhm, also, weil eben halt die Frauen, die da zu Wort kommen, selbst aus den eigenen Städten kommen, oder wie?
Ja, weil es also die Vielfalt dargestellt wird und weil deutlich wird, was Kooperation ermöglicht.
Okay.
Also das fand ich nochmal, das hat mich total berührt, weil das für mich einfach eine Grundlage ist von Feminismus, sich aufeinander beziehen und hier in dieser Ausstellung, ich meine, das ist die Kunsthalle in Erfurt, das ist sozusagen die
ein großes
der Kunstraum von Erfurt, der institutionelle, ein zentraler Ort, dass da eine andere Form von Sichtbarkeit entstehen kann und wo auch natürlich andere Auseinandersetzungsräume entstehen können und ein anderes Nachfragen. In dem Kontext gibt es halt auch Veranstaltungen dort, zum Beispiel im Rahmen vom Girls Day am 23.04. Ich glaube, es ist relativ unkompliziert, da hinzukommen. Also es ist keine Anmeldung erforderlich. Es gibt Vorträge, zum Beispiel die Kunst des Messens, was wissen wir nicht oder was wissen wir über häusliche Gewalt. Am 21.04. noch gibt es noch einen Workshop, ein Kreativworkshop zum Thema Sichtbarwerden von häuslicher Gewalt und eine Lesung und noch so weiter.
Ja, mir fällt dazu ein Girls Day. Ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, aber wahrscheinlich noch nicht so lange.
In den 90ern gab es das noch nicht.
Ja, genau. Aber vielleicht kennst du es über deine Töchter, dass die das mal mitgemacht haben. Und ich habe neulich nochmal an meinen eigenen Girls Day denken müssen, weil ich habe das auch mal mitgemacht. Und da ist mir erst so sozusagen jetzt in der Retrospektive nochmal aufgefallen, was da eigentlich passiert ist, weil ich habe so eine Art Hausmeister von einem Schwimmbad begleitet den ganzen Tag lang. Und ich kann mich noch so sehr an eine Situation erinnern, die sich mir einfach irgendwie ein bisschen rätselhaft dargestellt hat. Und zwar haben wir einen Zaun repariert, der den Saunabereich vom Freibadbereich abgegrenzt hat. Und ich dachte einfach so, ja, das irgendwie so Instandhaltung, aber er hat es schon so irgendwie mit so einem Lachen rübergebracht. Also irgendwie war die Situation, mir war so klar als Jugendliche, da ist noch mehr dahinter, aber ich verstehe es gar nicht. Und jetzt erst, als ich nochmal darüber nachgedacht habe, war mir so klar, okay, wir haben eigentlich so Löcher zugemacht, damit so Spanner nicht die nackten Personen irgendwie ungewollt, also von den nackten Leuten, die in der Sauna sind, angucken können. Und irgendwie fand ich es nochmal so sehr, ich weiß auch nicht, aber ich bin auf diesem Girls Day und möchte sozusagen so ein, es soll so eine Art Männerberuf oder so mir so näher gebracht werden. Und dann ging es darum, dass ich so helfe, dass halt vielleicht Übergriffe nicht stattfinden, weil von Leuten Fotos gemacht werden, die das gar nicht wollen. Und ich dachte auch nochmal, es muss halt auch eine parallele Bewegung eigentlich dazu stattfinden. Und ich glaube, das gibt es auch ein bisschen, dass es so ein Boys Day gibt, wo dann auch kleine Jungs eher in weiblich konnotierte Berufe, wie jetzt, ja, weiß ich auch nicht, aber die traditionell eher von Frauen ausgeübt werden, wie Kindergärtnerin oder so, dass die da mal reinschnuppern. Und das halte ich auch für eine sehr, sehr gute Idee.
Wobei ich glaube, das Konzept hat sich sehr aufgeweicht. Also ich habe mich jetzt lange nicht mehr damit beschäftigt, weil es nur im Rahmen der Ausstellung habe ich gesehen, also wer jetzt noch keinen Platz hat für, noch nicht weiß, was am Girls Day eine so tun soll, dann ab in die Kunsthalle in Erfurt und eine andere Form der Auseinandersetzung.
Ja, oder halt auch einfach vielleicht bei der eigenen Mutter oder so mal mitkommen, weil es ist, glaube ich, auch cool, seine eigenen älteren oder ältere Geschwister, weiß ich nicht, Bezugsperson zu sehen, wie sie sich so im Arbeitsalltag zurechtfinden. Und apropos Arbeitsalltag, der nächste Song heißt Vollzeit und es geht darum, wie man sich vielleicht ein bisschen leer und verlassen fühlt und man möchte eigentlich auch einfach schöne Sachen machen, aber man verbringt sein Leben die ganze Zeit nur in Vollzeit.
Thank you. sag ich nicht. Du kannst nicht alles haben, alles nicht. Ich will's nicht akzeptieren für die übrige Zeit. Das Genießen, Baby, das Genießen, ja. Was ich hinterlasse, viel Tracks, tausend Tracks. Wenn ich nicht mal darin kann, sag ich, Baby, wozu du kriegst mich an?
Ja, ihr hört die Frauenredaktion und wir üben miteinander im Gespräch zu sein über Generationengrenzen der Feminismen hinweg und ich arbeite an meinem eigenen Dominanzgebaren.
Ja, ich habe nur gesagt, ich will auch was erzählen.
Ja, genau. Und jetzt bist du dran.
Ich weiß gar nicht, nein. Wir haben festgestellt, dass wir uns vielleicht ein bisschen viel vorgenommen haben für die Sendung und es ist dann doch immer so sehr schön ist, sich auch zuzuhören und zu erfahren, was auch die andere Person ein bisschen gemacht hat. Und genau da wollten wir ja auch noch ein bisschen in dieses Thema, oder du hast es jetzt eigentlich, ist es auch sehr anknüpfungsfähig an sozusagen, es klang fast wie ein Gemeinschaftsprojekt, ein Gemeinschaftskunstprojekt jetzt in der Kunsthalle. Und ich habe gesagt, dass über Ostern ich nochmal, weil ich bei meiner Familie war, auch das erste Mal Ostern wieder seit 5 Jahren, weil ich das sonst immer mit meinen Freundinnen verbracht habe. Und es nochmal so eine sehr intensive Familienzeit war, wo ich ein sehr spannendes Gespräch mit meiner Mutter hatte und danach noch bei meiner Oma war und darüber dann irgendwie sehr viel ins Nachdenken gekommen bin, was sind eigentlich so Beziehungsmodelle auch, die mir vorgelebt wurden oder Beziehung zueinander und was, wie hat auch meine Oma natürlich meine Mutter geprägt und dann meine Mutter wieder mich und was sind vielleicht so Sachen, die, also ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht, ob ich so richtig Trauma nennen würde, aber ich habe schon das Gefühl, meine Oma, also die hatte eine sehr, sehr schwere Beziehung zu ihrem Vater und das hat sie sehr stark geprägt und hat sie vielleicht auch so eine Art, so einen krassen Drang nach Freiheit irgendwie, der sich da entwickelt hat, aber auch gleichzeitig eine sehr starke Härte gegen sich selbst und gegen andere. Und das wurde dann auch an meine Mutter weitergegeben und meine Mutter hat das natürlich gespürt und wollte irgendwie da was gegen machen, hat dann Psychologie studiert, aber hat trotzdem, ist natürlich irgendwie nicht geschafft, vielleicht so ganz diese so Muster abzulegen. Und ich merke auch selber, wie ich Ähnlichkeiten von mir in meiner Mutter sehe, obwohl ich früher gesagt habe, ich will nie so werden wie meine Mutter.
Und, hast du gesagt?
Ja. Okay. War mir das so sehr, sehr wichtig. Denkst du, deine Töchter haben das auch über dich gesagt?
Ich weiß es nicht. Also an manchen Stellen schon, an manchen Stellen auf jeden Fall schon. Und gibt, glaube ich, immer wieder ein Ertappen darin, dass sich Bindungsmuster einfach wirklich wiederholen. Ne?
Ja.
Und mich würde als erstes mal interessieren, bist du Ost- oder Westsozialisiert?
Also meine Mama kommt aus dem Osten,
ja,
aus Magdeburg und ich bin aber im Westen aufgewachsen, meine Mama ist dann auch in den Westen gezogen, aber ich würde sagen, es war irgendwie so ein bisschen klar, dass meine Mama andere Ansichten hat als andere Mütter und dass manchmal Leute gesagt haben, deine Mama spricht irgendwie komisch. Und ich merke es auch komplett, wenn ich meine Großeltern miteinander vergleiche, wie da zum Beispiel das Rollenbild war, also bei meinem Vater so sehr traditionell, die Mutter ist, soll Hausfrau sein, auch wenn sie es gar nicht wirklich will und muss dann aber in Konflikt mit dem Mann treten. Und im Osten, dass meine Oma hatte auch eine Führungsposition und war sich irgendwie so sehr auch ihrer Fähigkeiten bewusst, was sie kann und worin sie gut ist, aber gleichzeitig musste sie da trotzdem auch den Haushalt machen und war für die Reproduktionsarbeit zuständig und ich glaube, meine Oma hat dann früher erkannt, dass sie das eigentlich sehr ungerecht findet, aber sich trotzdem nicht so richtig daraus befreien kann und eigentlich nur in der Trennung zu ihrem Mann, zu meinem Opa und sich dann so einen Mann gesucht hat, der auch so ein Macher war und irgendwie so zu ihr in dem Sinne gepasst hat und auch vielleicht so andere Freiheitsmuster oder so nochmal bedienen konnte, aber gleichzeitig auch eine stärkere Abhängigkeit von ihr gefordert hat. Und ich glaube, das fand ich irgendwie nochmal so faszinierend. Also meine Mama hat sich dann eher so für die traditionelle Ehe entschieden und man lebt monogam für immer. Meine Oma, die sich eher so für ein bisschen komplizierteres Beziehungsmodell entschieden hat und dadurch vielleicht so mehr Freiheiten hat, aber jetzt vor allen Dingen im Alter dann doch irgendwie eine Art Einsamkeit entwickelt hat. Und das ist natürlich voll schade, aber ja, irgendwie wie diese zwei Sachen vielleicht auch so miteinander, also diese vermeintliche Freiheit, die so in anderen Beziehungsmodellen steckt, die auch schnell in Einsamkeit umschwingen kann, wenn man sich dann doch nicht um mehrere Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen bemüht und dann so diesen starken Mann, der auch selbstständig ist, so an erster Stelle stellt.
Also du meinst jetzt so eine Isolation in heteronormativen Beziehungen?
Ja, komplett. Also aber auch sozusagen wenn man halt sagt, ja, ich bin so frei und ich bin so unabhängig von diesem Mann, aber das sind sozusagen nur leere Worthülsen, die aber für einen selber mehr Freiheit bedeuten, weil man eben halt auch sagt, ich mach mal was alleine, aber sich dann im Gegensatz dazu nicht um andere Beziehungen auch noch kümmert, sondern nur um seine eigene Freiheit vielleicht, könnte man dann vielleicht auch sagen, es ist vielleicht so eine Art egoistische Freiheit oder so. Aber dann kann man halt am Ende auch allein sein, auch wenn man sich sozusagen eher emanzipatorisch zu seiner heteronormativen Beziehung verhält. Weil ich glaube, es ist so wichtig, so andere Beziehungen auch zu haben. Und zum Beispiel meine Mama, wo ich jetzt sagen würde, das ist eher eine traditionelle Heteronormativität, also die sind klar, die sind ein Team, aber trotzdem gibt ihr das vielleicht auch noch mal mehr Sicherheit, dann sich selbst in Beziehung zu anderen zu setzen und nicht nur zu sich selbst alleine, weil sie so immer stark sein muss. Also meine Mama kann irgendwie schwach sein wegen meinem Papa vielleicht und meine Oma hat das Gefühl gehabt, sie muss immer stark sein und war dann halt auch irgendwie viel vielleicht auf sich alleine gestellt.
Ich glaube, das sind ja verschiedene Themen. Ne? Also einmal, wenn wir sagen, deine Oma ist ja auch im Osten, hat ja im Osten gelebt, dann entsprechend. Und genau wie, denke ich, heute auch, Frauen in Führungspositionen müssen einfach nochmal mit einer ganz anderen Härte unterwegs sein und einem ganz anderen Emanzipationsmodell, was diesen Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, wie ist es eigentlich mit diesem sich aufeinander beziehen? Also wenn wir jetzt mal diesen transgenerationalen Dialog anschauen von Müttern, Töchtern und Großmüttern, also wie kann der überhaupt gelingen? Oder gibt es da überhaupt gelingende Modelle? Gibt es da Beispiele dafür? Und ich habe so beim Nachdenken gedacht, es ist innerfamiliär meistens total schwer, aber wo es modellhaft gelebt werden kann, würde ich sagen, sind so Gemeinschaften. Mhm. Also Gemeinschaften von, also auch in gemischten Gemeinschaften, aber wo es möglich ist, über die Generationengrenze hinaus im Gespräch zu sein. Oder auch so, ich sag mal, so klassische Lehrerinnenfiguren, die ja wie nochmal ein anderes Bindungsmodell anbieten können. Und während du gesprochen hast, fiel mir auch nochmal das Buch ein, Die singuläre Frau, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Katja Kuhlmann, die versucht sozusagen oder versucht hat, einen Begriff dafür zu finden für Frauen, die alleine leben, was ja nicht stimmt, weil alleinlebende Frauen haben meistens einen viel größeren sozialen Kontext als Frauen, die in Beziehung leben, weil sie zwangsläufig im Kontakt sein müssen, so, weil sie sonst ein bisschen wie aus der Welt fallen.
Genau, aber sozusagen würde ich sagen, ich würde dem auch erstmal zustimmen, also intuitiv ist, denke ich, das auch, aber zum Beispiel jetzt bei meiner Oma habe ich das halt nicht so wahrgenommen, also sie hat sich dann, also weil sie sozusagen, das ist so eine Fernbeziehung und dann war sie mal viel alleine, aber sie hat sich dann nicht unbedingt um halt so enge soziale Beziehungen gekümmert. Mhm. Also vielleicht ist es dann auch nochmal, man muss dann doch sich halt auch als Teil einer Gemeinschaft irgendwie wahrnehmen und nicht nur immer als Teil von so, entweder bin ich alleine oder ich bin zu zweit, sondern eigentlich, man muss irgendwie so mit vielen versuchen zu sein und so eine Verantwortung zueinander zu spüren.
Ja, und dann das auf einer anderen Ebene zu heben. Also ich meine, da sprechen wir einmal von Bindungsthemen natürlich und dann aber auch von welche, also ich würde immer gerne schauen nach, wo gibt es denn Modelle, wo es, also gelingende Modelle.
Uns.
Also wir üben gemeinsam eine Sprache zu finden. Und ich habe, was mir auch eingefallen ist, also so im Vorfeld so, ich dachte, ah, endlich werde ich mal was gefragt. Ja, herrlich. Es gibt, das kommt nämlich dazu, und das hast du ja auch gerade beschrieben. Also es ist so, dass Frauen, ältere Frauen selten gefragt werden.
Ja,
so,
ja.
Und gerade spätestens, wenn die in der Großmüttergeneration sind, dann werden sie, glaube ich, häufig auf das reduziert, was an Care-Arbeit irgendwie möglich ist, aber bestimmte Erfahrungshorizonte miteinander zu besprechen, das erfordert wirklich wie nochmal einen eigenen Raum. Also es ist eine Entscheidung. Und ich habe Freundinnen, die sind über 80, lange Frauen bewegt, Feminismus erfahren über die Generationen jahrzehntelang, die sagen, ja, uns fragt halt keiner.
Ja.
Wir werden, also die sind politisch, total super orientiert und reflektiert, aber sie werden nicht mehr gefragt.
Ja, das finde ich sehr interessant, dass du das sagst mit diesen Räumen, weil ich habe das Gefühl, die müssen erstmal irgendwie geschaffen werden oder die ergeben sich so zufälligerweise, aber es muss dann auch irgendwie viel zusammenkommen, weil man muss ja auch erstmal vielleicht seine Mutter alleine erwischen oder so, wenn die noch mit dem Vater zusammen ist, dann ist es ja meistens die Eltern. Und dann hat man vielleicht, also hat man ganz andere Gespräche, als wenn man nur alleine mit seiner Mutter redet. Und bei mir ist zum Beispiel dieses Gespräch zustande gekommen von 12 Uhr mitternachts bis 2 Uhr mitternachts, weil wir da alleine waren und weil wir auch, glaube ich, so beide dann sehr entspannt waren und einfach uns so aufeinander einlassen konnten, weil natürlich merke ich, sie drückt Sachen irgendwie anders aus und da sind auch einfach Verletzungen irgendwie da, die wir uns gegenseitig zugefügt haben, vielleicht in der Teenagerzeit oder so. Aber es hilft auf jeden Fall, komplett darüber zu reden, weil man so ein Verständnis hat. Aber ich meine, das hat jetzt auch über 10 Jahre gedauert, bis sozusagen dieser Moment mal zustande gekommen ist. Und was du ja meinst, ist ja nochmal dieses Politische und da irgendwie in der Generation mit so unterschiedlichen Generationen in Kontakt zu kommen.
Ja, das frage ich mich halt. Also aus der Tradition dieses sogenannten Affidamento-Begriffes kommt oder aus dieser feministischen Denktradition kommt, geht es immer darum, irgendwie sich diesem Begehren zu widmen. Also wie ist es möglich, mich dem Urteil einer anderen Frau anzuvertrauen? Das finde ich eine ganz interessante Kategorie, weil das heißt, es ist ja ein Wagnis. Mhm. So, wenn ich mich in Beziehung begebe und gemeinsam vielleicht etwas machen möchte, werde ich aber auch immer, ja, also ich beurteile mich selber und ich werde auch von der anderen beurteilt. Und wie kann uns das gelingen? Und das würde ich sagen, ist sowas sehr Zentrales auch in Mütter-Töchter-Beziehungen. Dieses auch Jahre später, Jahrzehnte später vielleicht zu sagen, wow, wenn ich es schaffe, mich meiner Mutter anzuvertrauen und mich auch in meiner Verletzlichkeit und auch in meiner Bindungsverletzlichkeit anzuvertrauen oder mit meinem Erfahrungshorizont, muss ich mich trauen, auch diese Kritik auszuhalten, dass ich vielleicht im Rückzug war oder dass ich irgendwie ein bisschen krass drauf war oder zu laut, zu dominant, von allem zu.
Ja, ist ein sehr verletzlicher Moment, den
total
man da irgendwie
verletzlich
aushalten
genau.
muss.
Genau, und das ist etwas, die Claudia Hamann, die das Buch geschrieben hat, Mütter sind auch nur Menschen, das fand ich echt hilfreich, oder wo es darum geht, einfach über diese verletzliche Beziehung zu reflektieren, die spricht eben auch, ja, und es gibt auch Kontaktabbrüche. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass die Mutter oder sagen wir die mütterliche Instanz, meistens ist es nun mal die Mutter, die erste Liebe der Welt ist und die irgendwie es uns ermöglicht hat, in Bindung zu gehen oder auch nicht in Bindung zu gehen. Das heißt, in der Auseinandersetzung von Müttern und Töchtern geht es immer um die Schuldfrage.
Ja.
Es ist so ätzend.
Oh Gott, ja. Das ist natürlich echt ein bisschen schlimm und es ist natürlich dann auch immer direkt aufgeladen.
Es ist sofort aufgeladen. Es ist so krass, ja.
Ja, aber ich finde es sehr gut, wie du das formuliert hast, weil, also, da fand ich es nämlich sehr gut, weil ich würde auch sagen, ich spüre sozusagen eine gewisse Härte in meinem Urteil gegenüber meiner Mutter. Mhm. Aber als ich dann mit meiner Oma geredet habe und nochmal so war, okay, da ist nochmal wirklich eine ganze Schippe mehr Härte drauf, die sich wohl gegen meine Mutter gerichtet hat, war ich auf einmal sehr, ich habe sie auf einmal so sehr bewundert, dass sie sich so abgegrenzt hat, dass sie es geschafft hat, eigentlich so zu sein, wie sie jetzt ist und dass ich dann auf einmal viel mehr, ja, Verständnis dafür hatte, wie sie auch gegenüber mir agiert hat und dachte so, dafür, dass sozusagen meine Oma deine Mutter ist, hast du das ziemlich, ziemlich gut gemacht. Und ich kann irgendwie mehr diese Fehler halt sehen, aber ich sehe auch, woher sie kommen und das entschuldigt es nicht. Aber es gibt für mich eine sehr gute Erklärung dafür. Und die, also es war so ein sehr wohlwollend irgendwie. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht dann auch wirklich so wichtiger, diesen großen Gesamtzusammenhang zu betrachten, was es natürlich kompliziert macht, weil häufig dann so die Probleme auch individuell sind, aber dann wieder zu verstehen, viele Frauen jetzt also in deiner Generation oder der Generation meiner Mutter haben ähnliche Erfahrungen mit ihren Müttern vielleicht gemacht. Und da gibt es einfach so verschiedene, unterschiedliche Kommunikationsstrategien. Und ich kann jetzt versuchen, daraus zu lernen und es irgendwie anders zu machen. Und ich kann versuchen, es auch irgendwie so mit meiner Mutter anders zu machen. Also auch sozusagen eine wechselseitige Beziehung aufzubauen.
Genau, und ich habe gemerkt, für mich oder mir hilft einfach immer, auch wenn die Kommunikation mit meiner Mutter nicht gut, nicht gelingend ist, tatsächlich, nach Jahrzehnten auch, sowas wie so einen Bypass zu legen, einfach zu sagen, ja, und ich gehe, mache meine neuen Bindungserfahrungen sozusagen über gelingende Erfahrungen mit anderen Frauen dieser Altersgruppe.
Ja, so, das ist
sehr gut.
Das
ist für mich Heilung. Also, und ich meine, das ist ja auch die Grundlage jeder Therapie und auch anderer Kontexte in Gemeinschaften. Und weil ich dann trotzdem in der Anerkennung gegenüber der Frau sein kann, die mich in die Welt gesetzt hat, die es mir ermöglicht hat, hier zu sein, die mir ermöglicht, Handelnde zu sein und Liebende zu sein und gleichzeitig aber die ganz reale Beziehung ich wertschätzen kann, ja, und die ist von Schwierigkeiten gespickt und die sind sowohl irgendwie kollektiv als auch individuell.
Ja. Ja, finde ich einen sehr interessanten Ansatz, muss ich mal meiner Mutter vorschlagen, damit sie vielleicht auch sozusagen eher so eine Ersatzmutter hat. Jetzt würde ich gerne einen Song spielen, der heißt Aus der Pussy. Das ist nämlich der Ort, an dem wir alle herkommen.
Random Landeskundefacts und schon gar nicht verquere Theorie. Von guten und schlechten Migrants bis zur Modern Minority. Ich mache nicht mit in deinem Exotisieren-Spiel. Denn dein Verhör basiert darauf, mich ständig zu verfremden. Zu viele kostbare Lebenszeit habe ich verschwendet. Meine Familiengeschichte zu erzählen an Fremde. Dicker, ich wurde hier geboren und werde hier auch enden.
Keine kann es stoppen, keine stoppen, nie am Flocken, nur am Mock. Beatboxer, sie rocken und sie schockt den Brocken. Können wir so selbst zu kiss gleich meinen Nacken. Hat mal lieber deine Backen, pack deine sieben Sachen, was Zugehörigkeit, Dauerbrenner unter Weißdauer. Wenn drauf weiß, alles doch gut gemeint, du siehst kein Schatz, weiß, surprise. Du bist ja auch weiß, kann mir nicht meine Zeit, sag deine Schule, bei Balkan vom Namen hast du den Raum. Meiner CR hat nein, Dicker. Was geht dich das an, wo ich herkomm? Wir sind jetzt hier und wir bleiben da, ja. Ohne Scham, frag der Alman, wo ich herkomm. Ja, ich komme aus der Pussy, aus der Kutschi, aus der Gongji, meiner Mutti, aus der Pussy, aus der Kutschi, aus der Gongji, meiner Mutti, unbezahlbar, bin so dankbar, Props an Mama,
Ihr hört die Frauenredaktion und wir üben Generationengespräche, oh, feministische Generationengespräche, habe ich mir schon lange gewünscht. Und wir sprachen gerade über die interessanten Wellen der Mutter-Tochter-Beziehung und Großmutter-Beziehung und wie da im Grunde genommen sowas wie Heilung passieren kann. Und ein Begriff, der die ganze Zeit sich so ein bisschen durchgezogen hat, war der Begriff der Härte und der Härte gegenüber sich selbst und der Härte gegenüber den eigenen Kindern auch.
Genau, und aber auch natürlich der Härte der Gesellschaft, die die ganze Zeit auf einen einwirkt. Also dieses, was wir auch schon festgestellt haben, das Patriarchat wirkt in uns, gegen uns, aber natürlich wirken wir auch im Patriarchat. Und da entsteht natürlich dann auch eine Härte in diesen Beziehungen zu sich selbst und zu anderen.
Ja. Und interessanterweise hat Eva von Redeker, das mir angekündigt am Anfang der Stunde, ein neues Buch herausgebracht. Das heißt Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus. Und ich habe das Buch angefangen zu lesen. Sie ist Philosophin und für mich macht es eine ganz große Weite im Denken. Also das ist was ich an ihr wirklich schätze. Dass dieser Comment aus diesem Zustand von, oh, was ist hier eigentlich los? Was ist hier los? Wie krass ist das Leben? Wie verändert sich das? Wie ist das irgendwie mit den ganzen Kämpfen und den Kriegen und den Aggressionen? Und wieso gehen denn auf einmal auch, auch Frauen, Freundinnen irgendwie aufeinander los in Aggressionen, die irgendwie scheinbar gar nicht zu stoppen sind, was man jetzt nicht als Faschismus bezeichnen kann, aber sie fängt an diesem Begriff sozusagen philosophisch-historisch heranzugehen und allein das macht schon mal eine Weitung im Denken aus und die Grundidee ist da drin und das hat mich dann sehr erinnert an die Arbeit, die ich sozusagen tagtäglich mache, indem ich Traumaarbeit mache, sich der anstrengenden Aufgabe zu widmen, etwas aufzuweichen. Also etwas, was sowohl individuell verpanzert ist, aber was eben auch kollektiv verankert verpanzert ist.
Ja, das stimmt irgendwie so, diese Härte, dass man die irgendwie zueinander spürt oder dass man eben halt auch merkt, Leute möchten diesen bekannten Satz, ja, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich möchte meinen Besitz, mein Eigentum weiterhin schützen und dass es auch weiter meins bleibt. Genau, weil ich hatte Ausschnitte aus Revolution für das Leben gelesen, wo sie anfängt, über Besitz- und Eigentumsverhältnisse zu reden und das eben halt jetzt in dem neuen Buch auch weiter ausführt, diese Idee des Phantombesitzes. Und irgendwie finde ich das einfach so sehr spannend, weil dadurch macht sie auch nochmal deutlich ihre materialistische Perspektive eigentlich, dass eben halt unsere Gesellschaftsordnung eine kapitalistische ist, wo Eigentum und Besitz eine sehr, sehr große Rolle spielen. Aber vielleicht auf eine Art und Weise verschleierter auftreten, eben halt in diesem Phantombesitz und dass es nicht mehr so eine krasse reale Verfügungsgewalt über die Körper gibt, aber eben halt immer noch vermittelt jetzt aber dadurch Kapital im Patriarchat durch Männer, wenn man es jetzt auf Rassismus überträgt, dann durch Weiße, die immer noch mit einer Selbstverständlichkeit irgendwie denken, schwarze Personen hätten einen anderen Status verdient. Und so verstehe ich das jetzt auch ein bisschen bei dem, wie sie den Faschismus definiert, aber dass sie da sozusagen so eine neue Ebene aufmacht, dass es vorher so gemeinschaftlich unser Vaterland es darum ging, das zu verteidigen und jetzt darum geht, mein Vaterland zu verteidigen und dass auch diese Individualisierung, die ja als Prozess einfach so in alle Lebensbereiche eindringt, dass die auch eine neue Form von Faschismus hervorgebracht hat.
Finde ich irgendwie ganz interessant. Ich fand das auch wirklich interessant, also dass sie sagt, mit diesem Phantombesitze, sagt sie, also das mag ich einfach unglaublich an ihr, dass sie, sie bezieht den Körper in ihre Sprachbilder mit ein. Mhm. Und sie sagt, dieser Phantombesitz macht halt sowas fast wie Phantomschmerzen, also wie, als wäre mir etwas amputiert worden oder es würde mir etwas amputiert werden. Und sie sagt, dass dieser Phantombesitz ist etwas, was geht nicht um den realen Besitz, sondern die Verteidigung dessen gegenüber einer Macht, die ausgelöscht werden muss. Also zum Beispiel, dass die Dominanzgewalt von Männern nach wie vor über Frauen und wenn ich sie nicht haben kann, dann bringe ich sie eben um. Also diese Femizide, die ja einfach auch nicht weniger werden, ja. So, trotz aller Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, aller demokratischen Möglichkeiten.
Ja.
Und dass das, diese Verteidigung, dieses Phantombesitz einfach so eine krasse Reizbarkeit, so eine Härte auslöst. So, also, und demgegen, und das ist jetzt eine ganz Verkürzung, weil wir schon gemerkt haben, da müssen wir noch mal länger einsteigen in dieses Thema. Dass sie liefert ganz am Ende, und da wollen wir jetzt gerade damit auch die Sendung irgendwie abschließen, auch ein paar Ideen, die sind jetzt so vielleicht so konkret nicht, aber es geht, wie können wir diese Härte aufweichen? Wie geht das? Was gibt es da für Chancen? Und da ist ein Punkt eben zum Beispiel Sinnzusammenhänge herstellen.
Ja, und das ist ja dann eigentlich wieder ein Punkt dazu, wie können wir miteinander ins Gespräch kommen, wie können wir uns aufeinander beziehen, wie können wir versuchen, eine gemeinsame Sprache zu finden, da wieder in Kontakt vielleicht auch mit den unterschiedlichen Generationen zu gehen, aber auch zu gucken,